ist wirklich eine Freude für mich. Ich freue mich wirklich, dass ich heute Abend hier sein darf. Es ist wirklich ein Privileg, dass wir Jugend haben, dass wir gemeinsam uns versammeln können, dass wir gemeinsam uns hier versammeln können, um Gott anzubeten, um von seinem Wort zu hören, um von seinem Wort zu lernen. Und es ist ein Privileg. Und lasst uns dieses Privileg nicht leichtsinnig nehmen, sondern lasst uns bewusst zu Gott nahen, lasst uns bewusst seine Nähe suchen. Lasst uns ganz bewusst diese Möglichkeit, dieses Privileg heute wahrnehmen. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir uns in dieser Form hier treffen können. Ich weiß es nicht. Deshalb lasst uns die Zeit, die uns gegeben ist, lasst uns die Zeit, die wir haben, wirklich ernst nehmen. Lasst uns diese Zeit erkennen als ein Privileg. Lasst uns es als Privileg wahrnehmen, dass wir heute zu Gottes Thron kommen dürfen. Dass wir vor Gott kommen dürfen, dass wir vor Gott kommen dürfen, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Lasst uns das als Privileg sehen. Lasst uns das glauben, dass wir zu ihm kommen dürfen heute. In Hebräer Vers 4, Kapitel 4, Vers 16 steht Folgendes: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das sind so starke Verse. Lasst uns mit Freimütigkeit vor Gottes Gnadenthron stehen. Lasst uns vor Gottes Thron mit Freimütigkeit hinzutreten. Lasst uns das von ganzem Herzen glauben. Lasst uns das nicht nur als leere Worte betrachten, sondern lasst uns das glauben, wenn wir uns das vorstellen, dass wir heute vor Gottes Thron kommen dürfen. Dass wir vor seinen Gnadenthron kommen dürfen. Ich stelle mir das immer so bildlich vor. Ich weiß nicht mal, ob meine Augen das erfassen könnten, wie mächtig und wie groß Gottes Thron ist. Aber zu diesem Thron, zu diesem Gott dürfen wir kommen. Kein Palast dieser Erde, kein Palast dieser Welt ist ansatzweise ein Vergleich zu Gottes Thron. Weil Gott so hoch ist, Gott so hoch erhaben ist. Lasst uns es glauben, dass Jesus den Weg geebnet hat. Jesus sagt in Johannes: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagt es: Ich bin der Weg. Und lasst uns es heute Abend auch glauben. Lasst uns es wirklich glauben, dass wir, wie wir gelesen haben, vor Gottes Thron treten dürfen. Wisst ihr, wenn wir wirklich glauben und es ernst nehmen, wenn wir mit einem aufrichtigen Herzen kommen vor Gottes Thron, dann wird er uns begegnen. Und ich möchte heute Abend über eine Bibelstelle sprechen, welche mir seit längerem auf dem Herzen liegt. Und als ich mich auf heute Abend vorbereitet habe, habe ich Gott immer wieder gefragt, auch die Woche habe ich Gott immer wieder gefragt: Gott, willst du, dass ich darüber rede? Willst du wirklich, dass ich über diese Bibelstelle rede? Oder was ist auf deinem Herzen? Und an einem Abend habe ich dann gebetet und habe gesagt: Gott, du musst mir wirklich ein Zeichen geben. Du musst mir ein Zeichen geben, dass ich darüber predigen soll, über diese Stelle. Und ich bin eingeschlafen und ich hatte einen Traum. Und in diesem Traum kam eine Person zu mir und hat gesagt: Du sollst über diese Bibelstelle sprechen. Und da bin ich aufgewacht und habe gesagt: Ja, ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, ich habe die ganze Woche dafür gebetet. Vielleicht ist es nur mein Gewissen einfach oder mein Unterbewusstsein. Und ich bete am Morgen und ich gehe an mein Handy und ich schaue mir eine WhatsApp-Story an und jemand postet etwas und genau diese Person redet genau über das, was auf meinem Herzen war. Und ich habe gesagt: Okay, Gott, das kann nicht ein Zufall sein. Ich glaube, dass ich heute darüber reden soll. Und ich weiß, dass ich darüber reden soll. Ich weiß, dass ich das in erster Linie auch zu mir spreche. Ich möchte zu Beginn jedem Einzelnen von uns die Frage stellen: Gehört Gott dein ganzes Leben? Gehört Gott dein ganzes Herz? Hast du dich Gott ganz hingegeben? Bekennst du dich nur als Nachfolger Jesu? Oder bist du ihm auch ganz hingegeben? Bist du ihm zu 100% hingegeben? Bist du ihm ergeben? Wisst ihr, wir können Christen sein, wir können jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Sonntag in die Gemeinde kommen. Wir können im Lobpreis stehen, wir können Gott anbeten. Doch es kann sein, dass Gott nicht unser ganzes Herz in Besitz hat. Es kann sein, dass unser Leben nicht zu 100% Gott gehört. Es kann sein, dass wir nicht zu 100% Gott ergeben sind. Obwohl wir alles Gute machen, obwohl wir in die Gemeinde kommen, obwohl wir beten, obwohl wir Bibel lesen sogar, kann es sein, dass in deinem Herzen, dass dein Herz nicht zu 100% Gott hingegeben ist. Wisst ihr, es kann so schnell passieren in unserer heutigen Zeit, dass wir mit einem halbherzigen Herzen Gott dienen. Es kann so schnell sein in unserer Zeit, dass wir ein geteiltes Herz haben. Wir haben Jesus vielleicht in unserem Herzen, wir haben ihn angenommen und wir sagen, Jesus, diese Bereiche gehören deinem Leben, aber nicht unser ganzes Leben gehört ihm. Nicht unser ganzes Herz gehört ihm. Wisst ihr, Gott möchte etwas in unserer Gemeinde tun. Gott möchte etwas in unserer Stadt tun. Gott hat es oft genug verheißen. Doch sind wir ihm ganz hingegeben? Sind wir ihm ganz ergeben? Gott sucht nach Männern und Gott sucht nach Frauen, die sich zu 100% hingeben, die sich zu 100% ergeben. Gott sucht nach Menschen, die bereit sind, alles aufzugeben für ihn. Und wisst ihr, Jesus war und ist das größte Beispiel in diesem Bereich. Jesus war und ist das größte Beispiel von echter Hingabe. Wenn wir durch die Evangelien blicken oder wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir in Jesus, wie wahre Hingabe aussieht. Jesus war seinem Vater ganz hingegeben und ergeben. Er hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters, der mich gesandt hat. Jesus ist auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das zu tun, was ich möchte. Ich bin meinem Vater hingegeben und ich möchte das tun, was sein Wille ist. Jesus war seinem Vater im Himmel so hingegeben und ergeben. Jesus war sogar so hingegeben, dass er für dich und für mich gestorben ist. Dass er alle Schuld und alle Sünde auf sich genommen hat. Jesus war so hingegeben. Und wir kennen diese Verse, doch ich möchte sie nochmal vorlesen. Kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, war er mit Petrus, Johannes und Jakobus im Garten Gethsemane und betet dort. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass er ans Kreuz gehen muss. Er weiß, dass diese ganze Schuld, diese ganze Sünde auf seinen Schultern gelegt wird, dass er diese Last der Menschheit tragen muss. Er weiß, was für Schmerzen auf ihn zukommen. Er weiß, dass er ausgepeitscht wird, dass er bespuckt wird. Er weiß das alles. Er weiß, dass er ans Kreuz gehen muss. Und dann spricht er dieses Gebet. Wir lesen in Matthäus 26, die Verse 38 bis 39. Da spricht er zu ihnen. Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus ist so ehrlich an dieser Stelle. Er geht zu seinen Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes und sagt, meine Seele ist bis zum Tode betrübt. Meine Seele ist bis zum Tode betrübt. Und er sagt, betet. Und er geht einen Steinwurf weiter, haben wir gelesen. Und er betet dieses Gebet. Gott, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist, dann lass einen anderen Ausweg finden. Aber nicht das, was ich möchte, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus hat sein ganzes Leben dem Vater hingegeben. Jesus hat sein ganzes Leben dem Vater unterordnet. Jesus ist das perfekte Beispiel und das vollkommene Beispiel für uns. Und ich möchte, dass du heute in dein Leben schaust und ich möchte, dass du heute in dein Herz schaust und ehrlich zu dir bist. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist jeder Bereich Gott hingegeben? Ist mein ganzes Herz, mein ganzes Sein, alles, was ich bin, ist es Gott hingegeben? Ist er vielleicht nur zu 90% der König meines Herzens? Ist er vielleicht nur zu 99% der König meines Herzens? Schau in dein Leben, weil Jesus möchte dein ganzes Leben haben. Er möchte dein ganzes Herz haben. Und ich möchte heute eine Bibelstelle genauer betrachten. Und sie steht im Römerbrief, im Römer Kapitel 12. Mich persönlich ermutigt der Römerbrief immer wieder aufs Neue. Mich persönlich begegnet der Römerbrief immer wieder aufs Neue. Weil Paulus zeigt den Christen in Rom auf, worum es wirklich geht. Er zeigt den Christen auf, was der ganze Sinn und was der ganze Zweck des Lebens ist. In den Kapiteln davor beschreibt Paulus die Sünde. Er beschreibt, wie die Sünde reingekommen ist, wie wir alle eine Lösung brauchen. Er beschreibt das Werk des Heils. Er beschreibt, wie wir eine neue Kreatur sind, wie wir von Jesus freigemacht worden sind. Er beschreibt es, wie Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist, wie wir durch sein Werk am Kreuz, nicht durch unsere eigenen Verdienste, sondern durch Jesu Werk am Kreuz gerecht gesprochen sind. fasst es alles zusammen, er fasst das ganze Evangelium und die Liebe Gottes zusammen. Und dann kommt Kapitel 12, Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Das sind bekannte Verse. Und da schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Sind es nicht starke Worte? Paulus schreibt hier: Ich ermahne euch, eure Leiber darzubringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ein heiliges, ein lebendiges, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und wir wollen uns heute Abend anschauen, wie dieses Opfer aussieht. Wir wollen uns heute Abend anschauen, ob wir unsere Leiber, ob wir unsere Leben auch als dieses Opfer vor Gott bringen. Zu Beginn des Verses ermahnt Paulus die Leute, angesichts der Barmherzigkeit Gottes unsere Leiber darzubringen. In anderen Worten sagt Paulus: Weil Gott uns so eine große Gnade und so eine große Barmherzigkeit erwiesen hat, weil er das getan hat, weil er das Werk am Kreuz getan hat, weil er für uns gestorben ist, weil er für euch gestorben ist. Ich ermahne euch, dass wenn ihr das vor Augen haltet, was er für euch getan hat, dass ihr eure Leiber hingibt. Und mit dieser Aussage möchte Paulus zurückgreifen auf die Kapitel davor. Er möchte zurückgreifen, was er davor erwähnt hat. Er möchte zurückgreifen auf das Erlösungswerk Jesu. Paulus hat die Gnade Gottes erklärt. Paulus hat es verdeutlicht, was Jesus getan hat. Dass Jesus gekommen ist, um die Menschheit zu erlösen. Und er ermutigt oder ermahnt die Gläubigen, ihre Leben ihm hinzugeben, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und genauso ist es noch heute aktuell. Genauso sind diese Verse noch heute aktuell in unserem Leben. Jesus hat sein ganzes Leben für uns gegeben. Jesus ist für uns gestorben. Und angesichts dessen sollten wir nicht auch unsere Leiber ihm hingeben? Sollten wir nicht auch unsere Herzen ihm hingeben? Sollten wir nicht auch ein Opfer oder eine Hingabe, eine Ergebung ihm zuteil werden lassen? Jesus hat alles für uns getan. Sollten wir nicht als logische Schlussfolgerung unsere Leben Jesus zu 100% hingeben? Das ist die einzige logische Schlussfolgerung und Motivation. Einige Leute sagen, ich will Jesus annehmen oder ich will Jesus mein Leben geben, weil ich nicht in die Hölle gehen möchte. Ich habe schon viele Leute gehört, die es gesagt haben, ich habe Angst vor der Hölle und deswegen gebe ich Jesus mein Leben. Ja, Jesus ist gekommen, uns von der Hölle zu befreien. Jesus ist gekommen, um uns von der Sünde und von der Schuld zu befreien. Aber das ist nicht die richtige Motivation, unsere Leben ihm hinzugeben. Die richtige Motivation ist es, dass wir erkannt haben, was Jesus für uns getan hat. Dass wir erkannt haben, was für einen großen Preis er für uns bezahlt hat. Und dass wir sagen, aufgrund dessen möchte ich mein Leib, möchte ich mein Leben, möchte ich mein Herz als ein Opfer hingeben. Und wisst ihr, dieses Opferbringen war etwas Übliches zur damaligen Zeit. Im Alten Testament lesen wir, dass es gang und gäbe war, dass man Opfer gebracht hat. Man hat aus verschiedenen Gründen Opfer gebracht. Man brachte ein Brandopfer, um Gottes Allmacht anzuerkennen. Man brachte ein Sühneopfer, um Vergebung zu beten. Man brachte auf der anderen Seite ein Dankopfer, um Gott den Dank auszudrücken. Also diese Opfergabe, die Paulus dort auch erwähnt an die Christen, es war etwas Bekanntes für sie. Sie wussten, was es ist. Sie wussten, sie konnten mit dem Begriff etwas anfangen. Und es gab sogar sehr spezielle Anweisungen, die man befolgen musste, wenn man ein Opfer bringen wollte. Im dritten Buch Mose, wir wollen da nicht reingehen, im dritten Buch Mose 1 und Kapitel 6 beschreibt Gott durch Mose, was sie beachten müssen, welche Richtlinien es gibt, welche Anweisungen es gibt, um ein Opfer zu bringen. Es waren immer fehlerfreie, makellose Tiere, die aber schon getötet wurden. Und es kostete etwas. Es kostete den Leuten etwas, ein Opfer zu bringen vor Gott. Es war nichts Fremdes zur damaligen Zeit. Sie waren vertraut mit der Opfergabe. Als Jesus den Tempel gereinigt hat, da kamen einige Leute hin, um zu opfern. Also es war etwas Bekanntes zur damaligen Zeit. Viele Leute sind gekommen zum Tempel, um zu opfern. Doch Paulus beschreibt hier dieses Opfer in drei Kategorien und in drei Eigenschaften. Als erstes beschreibt er das Opfer als lebendig, das zweite Mal beschreibt er das Opfer als heilig und das dritte Mal als Gott wohlgefällig. Wir möchten uns diese Eigenschaften, diese drei Eigenschaften etwas genauer anschauen und schauen, ob diese Eigenschaften, ob unsere Leben danach entsprechen, ob unsere Herzen danach entsprechen. Als erstes erwähnt Paulus ein lebendiges Opfer. Die erste Eigenschaft, die er beschreibt, ist ein lebendiges Opfer. Und ich habe mich gefragt, warum schreibt er ein lebendiges Opfer? Normalerweise war es ja üblich, ein totes Tier zu opfern. Doch Paulus betont hier, dass unser Leib ein lebendiges Opfer sein soll. Ich habe mich gefragt, wie sieht dieses Opfer, wie sieht dieses lebendige Opfer aus oder was bedeutet es? Und mir kam dieser Satz in den Sinn, als ich darüber nachgedacht habe und darüber gebetet habe. Wir sterben für uns selbst. Wir sterben für unser Fleisch. Wir sterben in unserem Fleisch, damit wir für Gott leben können. Wir sterben für unser altes Ich. Wir sterben unserem Ich, unserem Ego, unserem Fleisch, damit wir für Gott leben können. Um ein lebendiges Opfer zu sein, muss unser Fleisch, muss unser Ich sterben. Nur wenn etwas stirbt, dieses geistliche Prinzip, wenn etwas stirbt, dann kann es erst leben. Ein lebendiges Opfer zu sein bedeutet, Gott voll und ganz zur Verfügung zu stehen, verfügbar und bereit zu sein, Gott zu gehorchen, was immer er verlangt oder befiehlt. Ich möchte es nochmal lesen. Ein lebendiges Opfer zu sein bedeutet, Gott voll und ganz zur Verfügung zu stehen, verfügbar und bereit zu sein, Gott zu gehorchen, was immer er verlangt oder befiehlt. Wisst ihr, dieses lebendige Opfer bedeutet eigentlich, dass wir uns selbst aufgeben. Dieses lebendige Opfer bedeutet, dass wir unserem Fleisch, unserem Ich, unserem Selbst, unserem Ich sterben. Dass wir unseren eigenen Willen aufgeben, sogar unsere eigenen Rechte aufgeben. Das bedeutet, dass wir nicht länger für uns leben, sondern dass wir für Christus leben. Das ist dieses lebendige Opfer, dass wir für Christus leben, dass das alte Leben, wo wir davor gelebt haben, dass wir darin gestorben sind. Und dass wir das Leben, was wir jetzt haben, für Gott leben. Dass unser Fleisch, unsere sündige Natur tot ist. Dass wir in Gott leben und für Gott leben. Jesus selbst hat es gesagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr euch täglich selbst verleugnen und euer Kreuz auf euch nehmen. Sich selbst zu verleugnen, was bedeutet das? Es bedeutet, sein eigenes Recht, seinen eigenen Willen, sein eigenes Ich zugunsten einem anderen aufzugeben. Jesus sagt, wer mir nachfolgen möchte, der muss bereit sein, sein eigenes Recht, sein Willen, sein Fleisch für mich aufzugeben. Es bedeutet, sich Gott zur Verfügung zu stellen, sich selbst zu verleugnen. Was bedeutet dieses Kreuz? Dieses Kreuz bedeutet, dass unser Fleisch, unsere sündige Natur gekreuzigt ist, dass wir gestorben sind für unsere sündige Natur, dass wir nicht mehr in diesem Fleisch leben müssen. Und mir kam eine Bibelstelle in den Sinn, als ich darüber nachgedacht habe. Und wir finden diese Bibelstelle im Johannesevangelium. Und diese Bibelstelle ereignet sich kurz nach dem Einzug von Jesus nach Jerusalem. Und er sagt Folgendes in Johannes 12, die Verse 24 bis 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Vers 24. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Seht ihr, das ist dieses geistliche Prinzip, was wir verstehen müssen. Wenn wir sterben, wenn wir unser Fleisch sterben, wenn wir für unser Ich sterben, dann haben wir wahres Leben. Dann bringt unser Leben Frucht, weil dann leben wir für Gott. Dann sind wir dieses lebendige Opfer, was Gott sich wünscht. Dann sind wir dieses lebendige Opfer. Aber wenn wir nicht gestorben sind für uns selbst, wenn wir nicht gestorben sind in unserem Fleisch, für unseren eigenen Willen, für unsere eigenen Rechte, dann sind wir kein lebendiges Opfer. Dann leben wir vielleicht äußerlich, ja, ich rede äußerlich, innerlich gemeint. Wir leben vielleicht äußerlich dann, aber innerlich sind wir tot. Wir sind kein lebendiges Opfer. Er geht sogar so weit und sagt, Vers 25, wer sein eigenes Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein eigenes Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben hinbringen. sein eigenes Leben zu hassen. Ich weiß, es sind harte Worte. Ich weiß, dass es herausfordernde Worte sind, die Jesus uns da weitergibt. Aber wenn wir nicht bereit sind, unser Leben, unser Fleisch hier auf Erden Gott zu opfern, darin zu sterben, dann können wir kein lebendiges Opfer sein für Gott, was ihm wohlgefällig ist. Deswegen lasst uns unsere Herzen überprüfen. Lasst uns wirklich unsere Herzen überprüfen und schauen, bin ich wirklich gekreuzigt? Ist mein Fleisch wirklich gestorben? Und es ist eine tägliche Entscheidung, die wir treffen müssen. Jeden Tag aufs Neue müssen wir uns diese Entscheidung vor Augen halten. Ich will nicht für mein Fleisch leben. Mein Fleisch ist gekreuzigt. Ich will nicht mehr in meinem Fleisch leben. Ich will nicht mehr für meinen Willen leben, für mein Recht leben. Sondern ich will ein Opfer sein. Ich will Gott ganz hingegeben leben. Und das Zweite, was Paulus schreibt, ist ein heiliges Opfer. Die zweite Eigenschaft dieses Opfers, was Gott wohlgefällig ist, was unser vernünftiger Gottesdienst ist, ist ein heiliges Opfer. Wir müssen verstehen, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass er unrein ist und Sünde. Er kann es nicht akzeptieren, es widerspricht seiner Natur. Seine Natur ist rein, seine Natur ist heilig. Und Gott kann es nicht akzeptieren, Gott kann Sünde nicht akzeptieren. In 1. Petrus 1, Vers 16 steht Folgendes, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wisst ihr, im Alten Testament waren die Anforderungen an das Tier, welches geopfert wurde, dass es makellos ist, dass es ohne Flecken ist, dass es rein ist. Nur solche Opfer, nur solche Tiere wurden von Gott angenommen. Tiere, die makellos waren, die ohne Flecken waren. Wisst ihr, man konnte nicht einfach nur irgendein Tier nehmen, irgendeins, was gerade da rumläuft auf der Weide und ja, das passt ja am besten. Nein, Gott hat eine Anforderung für das Opfer. Er hat eine Anforderung ins Opfer, hat gesagt, es soll ein makelloses, ein reines, ein heiliges Tier sein. Warum? Weil ich selbst heilig bin. Warum? Weil ich heilig bin. Und ich es annehmen kann, ich es nur annehmen kann, wenn es rein ist und wenn es heilig ist. Und ebenso soll auch unser Leben ein heiliges Opfer sein. Wisst ihr, durch Jesu Werk und sein Blut können wir gereinigt werden. Durch sein Werk am Kreuz müssen wir nicht mehr in dieser Sünde und in dieser Schuld, in der Gefangenschaft leben. Weil Jesus für uns gestorben ist, können wir in dieser Reinheit leben, können wir in dieser Heiligkeit leben. Weil Jesus uns frei macht. Und ich sage nicht, dass wir perfekt sind. Kein Mensch ist zu 100% perfekt. Aber durch Jesu Werk können wir in dieser Reinheit, in dieser Heiligkeit leben und in diesem Prozess wachsen. Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Er hat uns den Ausweg geschaffen von der Sünde. Wir müssen nicht in die Sünde zurückgehen. Er hat den Ausweg geschaffen. Er hat den Ausweg geschaffen. Und es ist nicht, dass wir müssen es verstehen, diese Heiligkeit ist nicht, weil wir uns irgendwie etwas verdienen. Es ist durch das Werk Jesu am Kreuz. Aber es erfordert auch unseren Einsatz, in dieser Heiligkeit zu wachsen und zu leben. Wir können nicht sagen, weil Jesus für uns gestorben ist, kann ich aber alles machen, was ich will. Ich kann in jede Sünde fallen, ich kann alles machen. Das ist falsch. Es fordert auch unseren Einsatz, der Sünde zu widerstehen. Es fordert auch unsere Anstrengung, der Sünde zu widerstehen. Deswegen lasst unser Leben überprüfen. Sind wir Gott ganz hingegeben? Sind wir für uns selbst gestorben? Sind wir unserem Fleisch gestorben? Gehört ihm jeder Bereich unseres Lebens? Sind wir ihm wohlgefällig? Sind wir rein vor seinen Augen? Sind wir ein heiliges Opfer vor seinen Augen? Und das Dritte ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Auch diese Beschreibung und auch diese Eigenschaft ist sehr wichtig. Wir sollen Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen. Wisst ihr, im Alten Testament lesen wir davon, dass Menschen oftmals Opfer nur aus Routine gebracht haben. Dass Menschen Opfer nur gebracht haben, einfach so, weil sie es so kannten. Und ja, ich bringe mein Opfer einfach. Sie haben Gott zwar Tiere geopfert und sie haben vielleicht auch alle Vorschriften eingehalten, wie das Tier zubereitet werden muss, was sie beachten müssen, wie sie sich reinigen müssen, wenn irgendwas passiert, wenn Blutspritze auf ihre Kleidung kommt. Sie haben vielleicht all diese Vorschriften eingehalten. Aber lasst mich euch sagen, ihr Herz war weit entfernt. Ihr Herz war weit entfernt. Eine Bibelstelle, die mich berührt hat und gepackt hat, lesen wir in Amos 5, der Prophet Amos 5. Die Verse 21 bis 23 steht Folgendes. Gott spricht es zu seinem Volk. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speiseopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir deinen Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Sind es nicht harte Worte, die Gott zu seinem Volk spricht? Ich hasse, ich verabscheue das. Ich verachte eure Feste, eure Brandopfer. Ich habe kein Wohlgefallen daran. Es ist kein wohlgefälliges Opfer. Warum? Weil diese Leute nicht mit ihrem Herzen dabei waren. Diese Leute haben die Opfer nur gebracht, um irgendwelche Richtlinien oder Ritualien einzuhalten. Aber Gott ging es immer um das Herz. Gott ging es schon von Anfang an immer um das Herz. Es geht ihm um die Eigenschaft deines Herzens. Es geht ihm nicht darum, nur ein Opfer zu bringen, sondern wie du es bringst, aus welcher Motivation du das Opfer bringst. Und Gott möchte, dass wir es aus unserem Herzen bringen. Gott möchte, dass wir unsere Leben ihm anvertrauen und ihm ganz hingeben aus seiner Herzensentscheidung. Wisst ihr, ich kann euch sagen, man kann aus eigener Kraft alles versuchen, Gott ein wohlgefälliges Opfer zu sein. Man kann in die Gemeinde kommen, man kann die ganzen Vorschriften einhalten, aber dein Herz kann nicht mit dabei sein. Dein Herz kann weit weg sein. Du kannst sogar predigen, du kannst so viel, aber dein Herz kann weg sein. Das ist eine Gefahr, die uns heutzutage wirklich bevorsteht oder die wir jeden Tag begegnen, dass wir etwas tun für Gott, aber das kein Wohlgefallen vor ihm hat. Dass es kein Wohlgefallen vor ihm hat. Lasst uns unsere Herzen überprüfen. Lasst uns wirklich prüfen, ob wir wohlgefällig sind. Ob, wenn wir für Gott etwas tun, ob es aus unserem Herzen heraus ist oder ob es nur aus Routine heraus ist. Wir müssen wirklich ehrlich zu uns selber sein. Wir müssen ehrlich sein, unsere Herzen überprüfen. Bin ich Gott ganz hingegeben? Bin ich Gott ganz hingegeben? Wisst ihr, in Psalm 51 schreibt David Folgendes. Er schreibt in Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, oh Gott, nicht verachten. Die Opfer, die Gott gefallen, sind die Opfer, die wir mit unserem Herzen bringen. Die Opfer, die wir aus unserem Herzen bringen. Also Paulus schreibt hier, wir sollen ein lebendiges Opfer bringen, wir sollen sterben für uns selbst, für unser Fleisch, damit wir für ihn leben können, damit wir in ihm leben können. Er schreibt, dass wir ein heiliges Opfer bringen sollen, dass wir ein reines Opfer bringen sollen vor Gott. Und hier schreibt er zuletzt ein wohlgefälliges Opfer mit unserem Leben, mit unseren Leibern. Doch wie können wir dieses Opfer bringen? Das ist mein letzter Punkt, ich möchte damit schließen. Doch wie können wir das tun? Und ich liebe das, Paulus gibt die Antwort im Vers danach. Er schreibt in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern erlasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Hier schreibt Paulus, passt euch nicht diesem Weltlauf an, passt euch nicht der Welt an, diesen weltlichen Verlangen nach fleischlichen Sachen, passt euch nicht daran an, sondern verwandelt euer Wesen durch was? Durch die Erneuerung unseres Sinnes, durch die Erneuerung unseres Verstandes. Vor einigen Wochen hat Olli darüber geredet, über die Macht unserer Gedanken, die Macht unseres Verstandes. Wisst ihr, es ist so wichtig, Paulus betont es hier. Wir können unser Wesen verändern lassen, indem wir unsere Gesinnung, indem wir unseren Verstand erneuern lassen. Indem Jesus Christus unseren Verstand erneuert. Indem wir verstehen, was er für uns getan hat. Indem wir verstehen, dass es sich lohnt, für ihn zu leben. Dass es sich lohnt, für ihn alles zu geben. Indem wir verstehen, dass er das Beste für uns möchte. Wenn wir unsere Sinne erneuern, dann können wir dieses Opfer sein, was Gott wohlgefällt. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Ich hatte diese Predigt oder diese Bibelstelle wirklich auf meinem Herzen. Ich weiß nicht, wie lange du schon gläubig bist. Ich weiß nicht, wie lange du in die Gemeinde kommst oder wie lange du sagst, du bist ein Nachfolger Jesu. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist eine Zeit, dass wir uns überprüfen. Ich glaube, es ist eine Zeit, dass wir unsere Leben wirklich überprüfen, ob Jesus unser ganzes Leben gehört, ob wir ein lebendiges Opfer sind, ob wir ein reines Opfer sind, ein heiliges Opfer, ein Gott wohlgefälliges Opfer sind. Wisst ihr, wie ich anfangs gesagt habe, Jesus war das beste Beispiel in der Hingabe. Jesus war das beste Beispiel. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns neu diese Entscheidung trifft, mich ganz hinzugeben zu Gott. Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du so hingegeben, wie du mal warst? Bist du so hingegeben, wie du mal am Anfang deines Glaubens warst? Bist du so radikal, wie du am Anfang deines Glaubens warst? Und ich spreche diese Worte auch zu mir. Wisst ihr, Gott möchte etwas tun in unserer Stadt. Gott möchte wirklich Erweckung geschehen lassen. Und ich will das nicht nur jedes Mal sagen oder so, sondern ich wünsche mir, dass wir das verstehen und dass wir uns danach ausstrecken. Ich wünsche mir, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir sagen, ich will mein ganzes Leben, mein ganzes Leib, mein ganzes Herz dir als Opfer bringen, Gott, und für dich leben. Wie lange wollen wir noch in die Gemeinde kommen? Wie lange wollen wir noch Predigt über Predigt, Lobpreis über Lobpreis hören? Und es verändert sich nichts. Wie lange wollen wir das noch akzeptieren, dass Menschen verloren gehen? Dass Gott einen Plan hat, aber wir ihm nicht ganz zur Verfügung stellen? Ich möchte, dass wir heute wirklich unsere Herzen überprüfen. Ich möchte, dass wir wirklich unsere Leben überprüfen.